Oft entsteht das optimale Therapiekonzept allerdings nicht durch Konkurrenz, sondern durch Kooperation. Die Fähigkeit zu räumlich differenziertem Vorgehen macht die Strahlentherapie zum idealen Partner der Chirurgie. Auch wenn die chirurgische Entfernung eines Tumors etwas konkurrenzlos Endgültiges zu haben scheint, hat die Erfahrung gezeigt, dass auch lokale Rückfälle und nicht nur Metastasen die Erfolge der Chirurgie schmälern. Die Grenzen des sichtbaren Tumors sind nicht immer die Grenzen der Krebserkrankung. Einzelne Tumorzellen können in die unmittelbare Umgebung des sichtbaren Tumors oder in angrenzenden Lymphknoten vagabundieren. Daher ist die Operation nicht immer der Weisheit letzter Schluss. Bei vielen Krebsarten hat sich in bestimmten Stadien eine Kombination von Operation und Bestrahlung bewährt. Nach der operativen Entfernung des sichtbaren Tumorgewebes wird die erweiterte Tumorregion und gegebenenfalls auch das angrenzende Lymphabflussgebiet nachbestrahlt, um möglichst jede noch potenziell verbliebene Krebszelle abzutöten. Insbesondere wenn die Abstände vom Tumor zum Schnittrand sehr klein sind oder wenn der Pathologe in der Aufarbeitung des Operationspräparats Tumorzellen in den Lymphknoten gefunden hat, kann eine Kombination von Operation und adjuvanter, unterstützender Strahlentherapie sinnvoll sein. Solche kombinierten Konzepte wurden in den letzten 30 Jahren zur Standardbehandlung für bösartige Hirntumoren, für lokal fortgeschrittene, aber operable Tumore im Mund-, Rachen- und Kehlkopfbereich, für fortgeschrittene Tumore des Enddarms, der Gebärmutter, des Gebärmutterhalses, des Hodens und für manche Sarkome. Beim Brustkrebs hat diese Form der Kombinationsbehandlung aus Operation und Strahlentherapie die früheren Radikaloperationen abgelöst. Dadurch ist es heute möglich, mehr als 70 von 100 Frauen mit Brustkrebs ihre Brust zu erhalten. In den frühen Stadien der Erkrankung bietet die Entfernung des Tumors mit vergleichsweise kleinem Sicherheitsabstand eine ähnlich hohe Heilungschance wie die Radikaloperationen, wenn die Brust anschließend nachbestrahlt wird. Manchmal ist es von Vorteil, die Reihenfolge umzudrehen und Tumore vor einer Operation zu bestrahlen. Die Onkologen nennen diese Behandlungssequenz dann neoadjuvante Strahlentherapie. Eine Vorbestrahlung verkleinert den Tumor und kann unter Umständen inoperable in operable Erkrankungen verwandeln. Sie kann auch helfen, durch die Verkleinerung des Resektionsgebiets operative Verstümmelungen zu vermeiden. Beim Enddarmkrebs in fortgeschrittenem Stadium hat sich diese Form der Therapie seit einigen Jahren durchgesetzt. Auch bei Sarkomen, Tumoren der Speiseröhre oder bei lokal begrenzten, aber nicht ohne weiteres operablen Lungentumoren ist sie in Erprobung. Chirurgie und Strahlentherapie haben sich in geradezu schwindelerregendem Tempo weiterentwickelt. Und wenn auf den Gesellschaftsabenden der großen Medizinerkongresse Champagnerlaune aufkommt und der Blick auf die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte zum gegenseitigen Schulterklopfen verführt, dann sogar mit gewissem Recht. Hinter dem Erreichten steckt unendlich viel Hirnschmalz, aber auch das Blut, der Schweiß und die Tränen von 4 Generationen von Ärzten und Wissenschaftlern. Bei einzelnen Krebserkrankungen wie dem Hodenkrebs oder dem Morbus Hodgkin, einer Variante des Lymphdrüsenkrebses, sind nicht nur die technologischen Fortschritte gewaltig. Während zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert die meisten Erkrankten dem Hodenkrebs zum Opfer fielen, starben im Jahr 2006 nur noch 156 von fast 5000 erkrankten Männern an ihrem Krebs. Trotzdem mutet das Verhältnis zwischen Krebsforschung und Krebs manchmal wie das berühmte Rennen zwischen Hase und Igel an. Trotz des gewaltigen Innovationsschubs der letzten 100 Jahre geht die Krebssterblichkeit erst in jüngster Zeit langsam zurück, nachdem sie bis in die 1990er Jahre stetig angestiegen ist. Beim Gang über die Krebsstationen am Morgen danach folgt der abendlichen Champagnerlaune der Katzenjammer. Denn dort liegen immer noch viel zu viele Menschen, die sterben werden, weil sie dem Zugriff von Chirurgie oder Radioonkologie längst entglitten sind. Es gibt eine Grenze, die für Stahl und Strahl für immer unüberwindlich bleiben wird. Sobald der Krebs seine angestammte Heimat verlassen und sich im Körper ausgebreitet hat, kann ihn keine lokale Form der Therapie mehr zurückholen. Wenn Pandoras Büchse einmal geöffnet wurde, dann können sowohl Chirurg als auch Strahlentherapeut bestenfalls noch lindern, aber nicht mehr heilen. Jenseits dieser Grenze braucht es andere Instrumente. Nur eine im ganzen Körper wirksame Therapie kann einer systemischen Erkrankung gerecht werden. Mit anderen Worten, was viele Krebspatienten dringender brauchen als Skalpell oder Linearbeschleuniger, wäre ein wirksames Krebsmedikament. Warum gibt es eigentlich nicht die Pille gegen den Krebs? 14. Oktober 2008. Imogen blickte mit gemischten Gefühlen zur Decke. Am Galgen über ihrem Bett baumelte ein Beutel mit einer unspektakulären, wässrigen Flüssigkeit. Der Beutel enthielt 5-Fluoruracil, schon wieder ein Zytostatikum, 578 Milliliter Tortur oder Verheißung. Als sich die Rollklemme öffnete, begannen die Tropfen nach und nach in den Infusionsschlauch zu fließen und zogen eine ölige Spur in Richtung auf die Infusionsnadel, die in ihre Armvene steckte. Als das Medikament in den Körper floss, kroch ein Gefühl der Kälte ihren Arm hinauf. Wir saßen schon wieder im 6. Stock des alten Ziegelhauses der Tübinger Frauenklinik und blickten über die Dächer des Universitätsviertels. Der Herbst hatte den Sommer verdrängt. Imogen hatte die Chemotherapie in den letzten Monaten kennen und hassen gelernt. Das 5-Fluoruracil war neuer Wein in alten Schläuchen. Weißt du, langsam werde ich zum Profi für Chemotherapie-Degustationen. Erst EC, das ekelhafte Lachsrot, das Epirubicin, in Kombination mit dem trügerisch dezenten Cyclophosphamid. Seither kann ich keine roten Pullis mehr tragen und schon beim Anblick des Linoleums vorne im Eingangsbereich wird mir schlecht. Dabei hatte sicher irgendein einfühlender Innenarchitekt geglaubt, mit dem freundlichen Rot etwas menschliche Wärme in die kühle Architektur der Klinik zu bringen. Damals, im Frühsommer 2008, war es jedes Mal dasselbe gewesen. Am frühen Nachmittag waren wir nach Hause gekommen und Imogen hatte eine bleierne Müdigkeit verspürt. Die Wirkung des EC setzte rasch ein. Meist gegen 16 Uhr erbrach sie sich zum ersten Mal, danach immer wieder bis in den Abend hinein. Die Mittelchen gegen Übelkeit, die ich immer wieder nachspritzte, zeigten bei ihr wenig Wirkung. Seit dieser Zeit stellte sie vor jeder Chemotherapie einen kobaltblauen Plastikeimer neben ihr Bett. Sie hatte ihn Bugs getauft. Im Laufe der folgenden Chemotherapiezyklen wurde er so etwas wie Imogens Maskottchen. Der treue Eimer setzte mit seiner kühlen und beruhigenden blauen Farbe einen trotzigen Kontrapunkt zum stechenden Rot des Epirubicins. Der Spätsommer war dann Taxotere-Zeit. Kein Erbrechen mehr, dafür wurde jeder Bissen im Mund zu stumpfem Pappmaché, kein Geschmack, stattdessen das Gefühl, die Mundhöhle mit kochendem Tee verbrannt zu haben. Jetzt, mehr als ein halbes Jahr später, war die Behandlung glücklicherweise fast abgeschlossen. Der Tumor war entfernt, Lymphknoten waren nicht befallen gewesen. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. EC war ein Paukenschlag, Taxotere eher ein quälender Dauerton, eine Art pharmakologischer Tinnitus. Und jetzt Cyclophosphamid, 5-FU, Methotrexat. Kindern wird immer erzählt, Medizin muss bitter sein, damit sie wirkt. Aber mit dem Zeug haben sie vielleicht ein bisschen übertrieben. Imogen hatte ihren Galgenhumor nicht verloren. Tropfen für Tropfen leerte sich der Beutel. Der Krebs ist draußen. Eigentlich bin ich ja gesund. Nur noch ein paar Bestrahlungen. Chemo vor der OP, Chemo nach der OP. Meinst du, ich brauche das Zeug in den Beuteln überhaupt noch? Ich zuckte die Schultern. Wenn ich das wüsste, wäre ich der schlaueste Onkologe der Welt. Ich war mir allerdings nicht sicher, ob ich es in diesem Fall wirklich wissen wollte. Eine systemische Erkrankung erfordert eine systemische Therapie. Üblicherweise denken wir dabei an ein Medikament. Die meisten Medikamente nehmen Korrekturen im Körper vor. Sie dämpfen den Überschuss, sie kompensieren den Mangel und sie bringen aus dem Lot geratenes wieder ins Gleichgewicht. Potenzielle Krebsmedikamente haben eine andere Aufgabe. Sie sollen töten. Damit sind sie am ehesten vergleichbar mit den Antibiotika. Antibiotika sind Medikamente, die schädliche Eindringlinge, Bakterien, erkennen und vernichten sollen. Aus der Perspektive ihrer Gegner sind es Gifte. Nun ist uns kaum ein Lebewesen auf unserem Globus fremder als Bakterien. Unsere letzten gemeinsamen Vorfahren lebten vor weit mehr als über 1 Milliarde Jahren. Entsprechend fremdartig wirken aus menschlicher Perspektive manche der molekularen Bestandteile der Bakterien. So gesehen sind Bakterien ein leichtes Ziel. Sie verfügen über viele Moleküle, die für das Bakterium lebenswichtig, allen menschlichen Zellen hingegen vollkommen fremd sind. Im Vergleich zu den Krebszellen ist die Achillesferse der Bakterien also leicht zu erkennen. Die Entwicklung eines wirksamen Medikaments gegen Krebszellen erinnert dagegen an den Versuch, einen Kreis zu quadrieren. Eine Chemotherapie hat konkurrierende Ziele. Sie soll Krebszellen abtöten, ohne den gesunden Körper irreversibel zu schädigen. Bisher zielen aber alle konventionellen Chemotherapeutika auf eine Maschinerie, die auch in fast allen gesunden Zellen präsent ist. Der komplexe Prozess der Teilung einer Zelle, der mit der Verdopplung des genetischen Textes beginnt und bei der Trennung der Zelle in zwei Hälften endet, ist eine Achillesferse der Krebszellen. Die Vorgänge rund um die DNA-Replikation und die Zellteilung in Krebszellen unterscheiden sich zwar nicht grundsätzlich von den Abläufen in gesunden Zellen. Was die Tumorzellen aber angreifbar macht, ist die Tatsache, dass sich Krebszellen rascher und öfter teilen als die meisten gesunden Zellen unseres Körpers. Aufgrund ihres höheren DNA-Umsatzes sind sie verletzlicher gegenüber Medikamenten, die die DNA schädigen oder die Schritte der Zellteilung hemmen. Hinzu kommt, dass viele Tumore genetische Veränderungen aufweisen, die zu Defekten der Systeme der DNA-Reparatur führen. Solche Zellen sind anfälliger gegen DNA-schädigende Substanzen. Die Unterschiede, auf die die Zytostatika, die Zellgifte, abzielen, sind quantitativer, nicht qualitativer Natur. Eine definitive Chemotherapie mit dem Ziel, den Krebs zu heilen, ist ein Gang über einen schmalen Grat. Die Tür zur Behandlung steht oft nur einen schmalen Spalt breit offen. Meistens überlappen sich Wirkungen und Nebenwirkungen. Trotzdem hat diese Form der Chemotherapie die Behandlung mancher Krebserkrankungen revolutioniert. Sie kann eine kleine Gruppe von Krebserkrankungen tatsächlich heilen. Es mag eine glückliche Fügung des Schicksals sein oder auch in der Natur der Sache liegen. Ausgerechnet die Zellen der akuten Leukämie, des flüssigen Krebses, haben besondere biologische Eigenschaften, die sie zu einer Krankheit machen, die durch konventionelle Zytostatika heilbar ist. Diese Eigenschaften teilt sie mit einer Handvoll weiterer, sehr spezieller Krebsformen. Beim Gros der Krebserkrankungen muss sich die medikamentöse Tumortherapie mit einer bescheideneren Rolle zufrieden geben. Im Verbund mit Operation oder Strahlentherapie in Form einer adjuvanten Chemotherapie tragen Krebsmedikamente dazu bei, die Heilungschancen vieler scheinbar lokal begrenzter Tumorerkrankungen zu verbessern. Sie helfen, weil sie im Körper zirkulierende Tumorzellen abtöten oder weil sie die lokale Wirkung der Bestrahlung erhöhen. In ihrer dritten Rolle als palliative Therapie kann es der Chemotherapie gelingen, das Leben mit dem Krebs zu verlängern oder zumindest erträglicher zu gestalten. Bei metastasierten Krebserkrankungen vermag sie die Mauer zwischen Leben und Tod ein Stückchen zu verschieben. Eingerissen wurde diese Mauer aber bisher nicht. Auch heute noch ist fast keine der häufigen Krebserkrankungen heilbar, wenn sie einmal die Schwelle zur Systemerkrankung überschritten hat. Auch in unserem Fall sollte sich diese Regel bewahrheiten. Die Frage bleibt, ob es dennoch Grund zur Hoffnung gibt. Sanfte Träume. Gibt es eine Hoffnung auf alternative Krebstherapien? 30. Dezember 2010. Dunkel, trübe und unergründlich wie ein Moorsee blubberte das Gebräu in dem stählernen Kessel, der vor mir auf dem Herd stand. Blasen stiegen auf. Sie rissen eine Vielzahl von Fragmenten wundersamer, mir unbekannter, getrockneter Pflanzenteile mit an die Oberfläche. Langsam kühlte sich der Sud ab. In dem Kessel befand sich ein Kräutertee. Eine Freundin hatte Imogen diesen Tee zugesandt, zusammen mit einem rührenden Brief und Kopien von Berichten über allerlei wundertätige Wirkungen. Die Kräutermischung aus Klettenwurzel, Sauerampfer, Ulmenrinde, Brunnenkresse, Benediktenkraut, Braunalge, Rotkleeblüten, Rhabarberwurzel entstammte angeblich dem über Generationen tradierten Wissen von Medizinmännern und Heilkundigen des Stammes der Ojibwa-Indianer aus dem Osten Kanadas. Dieses Gemisch sollte den euphorischen Bekundungen des Beipackzettels und auch des Internets zufolge bei einer Vielzahl von Krankheiten und Beschwerden, natürlich inklusive von Krebs, erstaunliche Wirkungen entfaltet haben. Knapp 4 Monate zuvor waren die Metastasen in Imogens Lungen entdeckt worden. Seither fuhr das Leben mit uns Achterbahn. Wir hatten 4 wechselvolle Monate hinter uns gebracht. Seit September ließ sich Imogen in unserer Tagesklinik in regelmäßigem Abstand alle 3 Wochen 2 verschiedene Zellgifte in die Venen laufen. Diese Chemotherapie hatte eine gewisse Wirkung gezeigt. Den rasch wachsenden Knoten war zunächst einmal Einhalt geboten worden. Krebs, der stillhält, wird als geschenkte Zeit empfunden. Trotzdem durchquerten wir in diesen 4 Monaten auch Schluchten schwärzester Finsternis. Die Dunkelheit solcher Tage übt aber einen seltsam kontrastierenden Effekt auf das Erleben der Zwischenzeiten aus. Knappe Ressourcen erscheinen besonders kostbar. Und so tauchten die normalen kleinen Rituale des Herbstes plötzlich in ein nie gekanntes, glanzvolles Licht. Im Oktober hatten wir endlich geheiratet. Ein wunderschönes, allen überflüssigen Zierats entkleidetes Fest mit einigen wenigen Freunden. Das Kastanienklauben mit unserer kleinen Tochter, die Spaziergänge im bunten Herbstlaub, im Morgennebel am Fluss, wurden zu Festen des Alltags. Vor 10 Tagen hatte sich der Krebs zurückgemeldet. Die Chemotherapie hatte ihre Macht über die Tumorzellen verloren. Plötzlich reichten die kleinen Fluchten des Alltags nicht mehr aus. Was jetzt Not tat, waren Träume. Träume sind nicht nur legitim, sie sind schön und unverzichtbar. Umso schöner sind sie, wenn die Träumereien einen kleinen, realen Kern haben, der auch im grellen Licht der Wirklichkeit noch Bestand hat, weil er auf eine konkrete Utopie verweist. Im 2. Teil dieses Kapitels geht es um solche Träume handfesterer Natur, um utopische Geschichten, blaue Blumen, die aber im erdigen Humus eines rasch wachsenden Verständnisses unseres Körpers und auch der Krebserkrankung wurzeln. Es geht um Fiction, die gleichzeitig auch Science ist. Imogen hörte diese Geschichten über die konkreten Utopien der Krebsforscher gerne. Sie schienen ihr wie eine Verheißung, die etwas Schönes und Beruhigendes hat. Sie hörte sie gerne, obwohl ihr vollkommen klar war, dass sie selbst den Eintritt dieser Verheißungen vermutlich niemals erleben würde. Trügerische Alternativen oder Träume wie Schäume. Im Schatten des rasant wachsenden Baumes medizinischen Wissens trieb in den letzten 100 Jahren auch ein Pflänzchen aus, das nicht im Boden der medizinischen und naturwissenschaftlichen Tradition des Abendlandes wurzelt. Die Rede ist von der Alternativmedizin oder eher von allem, was sich hinter diesem Begriff versammelt. Hinter dem Banner der Alternativmedizin scharen sich die Vertreter unterschiedlichster Heilkunden. Methoden und Traditionen von A wie Atemtherapie bis Z wie Zaubertee. Manchmal treten Synonyme wie ganzheitliche oder, etwas bescheidener, komplementäre Medizin an seine Stelle. Allen diesen Begriffen gemeinsam ist aber eine semantische Logik, die suggeriert, dass hier den vielen Disziplinen der Medizin nicht einfach eine weitere hinzugefügt wurde. Der Begriff unterstellt, dass hier ein ganz grundsätzliches Gegenmodell zur Medizin im herkömmlichen Sinn aus der Taufe gehoben worden sei. Dieser Gegenentwurf pocht, zu Recht oder zu Unrecht, auf Eigenständigkeit, manchmal auch auf Gleichberechtigung neben der konventionellen Schulmedizin. Nicht zuletzt ist damit oft auch die Forderung nach Alimentierung durch das öffentliche Gesundheitswesen verbunden. Das erfolgreiche Label Alternativmedizin hat die herkömmliche Form der Medizin in manchen Kreisen in die Rolle eines hässlichen Aschenputtels gedrängt. Durch den Begriff Schulmedizin stigmatisiert, schmeckt sie nach Carbol und nach bitteren Pillen. Sie wirkt wie der Vertreter einer verknöcherten Orthodoxie, die ein Symptom kuriert und den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Wir haben gesehen, dass viele Krebserkrankungen die sogenannte Schulmedizin tatsächlich an ihre Grenzen bringt. In der Regel sind metastasierte Erkrankungen auch heute noch unheilbar. Wir haben auch gesehen, dass die Wege zur Heilung mit den Methoden der konventionellen Medizin keine Spaziergänge sind. Trotz aller Fortschritte produzieren Chirurgie, Strahlentherapie und Chemotherapie oft nicht unerhebliche Nebenwirkungen. Es ist daher kein Wunder, dass die Verheißung einer alternativen Form von Medizin, die sanft ist und die womöglich sogar Heilung versprechen könnte, dort, wo die Schulmedizin mit ihrem Latein am Ende ist, auf fruchtbaren Boden fallen kann. Die subtilen Konnotationen der Dichotomie der Begriffe von Schulmedizin und Alternativmedizin tragen ihren Teil dazu bei. Jeder kennt die Klischees. Die Schulmedizin kuriere am Symptom. Sie sei artifiziell, kalt, mechanistisch, nebenwirkungsreich und huldige in unzulässiger Weise einem reduktionistischen Weltverständnis. Die Methoden der alternativen Medizin dagegen seien sanft, natürlich und effektiv, weil sie an die Wurzeln gehe und dabei stets den ganzen Menschen im Auge habe. Was ist dran an solchen Klischees? Um sich dieser Frage zu nähern, müssen wir uns klar machen, worin ein prinzipieller und systematischer Unterschied zwischen Schul- und Alternativmedizin eigentlich bestehen könnte. Der Begriff der Alternative ist in gewisser Hinsicht eine negative Definition. Ihr Terrain entsteht durch Abgrenzung von der ungeliebten Verwandtschaft. Um diese Grenzen ziehen zu können, müssen wir es den Geltungsbereich der konventionellen Medizin vermessen. Nun ist die Geschichte der Medizin allerdings eine Geschichte des Wandels, der Paradigmenwechsel, der schleichenden wie sprunghaften Veränderungen, eine Geschichte der Spezialisierung und Diversifizierung. Vom ausgehenden Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert hinein gab es lediglich die Doctores beider Arzneien, die Chirurgie und ihre konservative Schwester, die innere Medizin. Diese beiden Fächer definierten sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Methodik. Mit dem wachsenden Verständnis für die Anatomie des Körpers, den Aufbau, die Funktion und die Pathologie der Organe entstanden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die am Organ orientierten Disziplinen wie die Augenheilkunde, die Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, die Urologie, die Orthopädie oder die Dermatologie. Quer zu diesen Disziplinen entstanden Fächer wie die Kinder- und Frauenheilkunde, Spezialisierungen, die sich über spezifisches Patientenklientel definieren. Im 20. Jahrhundert ließen neue technische Verfahren und das Verständnis funktioneller Zusammenhänge auf molekularer Ebene das Panoptikum der medizinischen Disziplinen um Fächer wie die Endokrinologie, die Mikrobiologie, die Immunologie, die Onkologie, die Strahlentherapie, die Radiologie oder die Nuklearmedizin anwachsen. Mittlerweile ist die sogenannte Schulmedizin auch für den Fachmann ein nicht mehr im Detail zu überschauendes Konglomerat einer Vielzahl von Disziplinen und Diagnose- und Therapieverfahren. Sie replantiert Gliedmaßen, rekonstruiert Gesichter und transplantiert Organe, und sie verfügt über ein Repertoire von Tausenden von Medikamenten unterschiedlichster Herkunft und Machart. Sie nutzt Substanzen aus dem Kräutergärtlein, genauso wie Stoffe aus den Chemie- und den Genlabors. Sie arbeitet mit ultravioletter und ionisierender Strahlung, mit Wärme und Kälte, mit Ultraschall und Magnetfeldern. Sie salbt, massiert, cremt, schient, schneidet, bohrt, schraubt, näht und transfundiert. Sie lässt sogar immer noch zur Ader. Sie nutzt Hightech-Produkte genauso selbstverständlich wie Kräuteraufgüsse, Stützstrümpfe, Massage, wie Gesprächsverhaltens- oder Biofeedback-Therapie. All das und noch vieles mehr gehört zum anerkannten Kanon schulmedizinischer Verfahren. A priori ist die Schulmedizin weder auf bestimmte Krankheiten, noch auf bestimmte therapeutische oder diagnostische Methoden, noch auf ein bestimmtes Patientenkollektiv festgelegt. Das, was wir unter Medizin verstehen, ist grenzenlos, kontaktfreudig, manchmal sogar gefräßig, wenn es darum geht, sich neue Ideen und Methoden einzuverleiben. Und das ist auch gut so. Die Schulmedizin hat keinerlei Berührungsängste, mit einer einzigen Ausnahme. Medizin ist, methodisch betrachtet, eine angewandte Naturwissenschaft und unterliegt damit dem epistemiologischen Regelwerk der empirischen Wissenschaften. Wissenschaft und damit auch Medizin zeichnet sich durch klar definierte Regeln und Normen für die Aufstellung, Überprüfung, Widerlegung oder Bestätigung von Hypothesen aus. Alles, was in ihren Kanon aufgenommen werden soll, muss sie daher geschmäcklerisch prüfen. Was sich nach diesen Kriterien als unwirksam herausstellt, darf sie getrost auf den großen Müllhaufen der Medizingeschichte werfen. Der große gemeinsame Nenner der sogenannten Schulmedizin ist also die Verpflichtung auf ein naturwissenschaftliches Weltbild. Nichts mehr, nichts weniger. Ihr Verständnis vom Körper und seinen Fehlfunktionen fußt auf den Gesetzen der Physik, der Chemie und der Biologie. Die Chemotherapie selbst ist allerdings ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, dass manche Formen der Behandlung den Weg in die Kliniken fanden, ohne dass es eine konsistente Theorie gab, wie diese Art der Therapie eigentlich funktioniert. Diese Form des erkenntnistheoretischen Kurzschlusses ist unter Umständen legitim und manchmal sogar dringend notwendig. Medizin kann oft nicht warten. Lebensbedrohliche Situationen können zum Handeln zwingen, auch wenn der feste Boden einer wohlbegründeten Theorie fehlt. Allerdings muss die Medizin auch solche ad hoc entwickelten Verfahren einem rigorosen Praxistest unterziehen. Dieser Praxistest ist die klinische Studie. Seit ihrem Eintritt in die Moderne war das Lebenselixier der Medizin die Entwicklung und Überprüfung von Hypothesen mit Hilfe des Experiments und die permanente Evaluierung ihrer Voraussagen und Behandlungsverfahren durch klinische Studien und im medizinischen Alltag. Dabei muss die Medizin unbedingt vorurteilsfrei sein. Auch Behandlungsformen und Verfahren dubioser Herkunft, die von einem mythologischen oder esoterischen Überbau umwölkt werden, gehören nicht prinzipiell zu den Unberührbaren. Sollte ein solches Verfahren die rigorose empirische Prüfung überstehen und sich als wirksam erweisen, ist es an der Medizin, nach plausiblen Erklärungen für seine Wirksamkeit zu suchen. Manchmal muss sie ihr Theoriengebäude umbauen, in Teilen sogar umwerfen oder erweitern. Im Normalfall aber findet sie den Mechanismus hinter dem Mythos und damit eine Erklärung, die mit ihrem Weltbild vereinbar ist. Nicht selten wurde in den mit Zauberkraft aufgeladenen Kräutersuden animistischer Medizinmänner Wirkstoffe gefunden, die eine sehr weltliche Erklärung für ihre Wirkung lieferten. Auch die Studien der Neurophysiologen zu den erstaunlichen Aspekten des Placebo-Effekts sind ein Beispiel für die integrative Kraft der Wissenschaft. Aus den Kreisen überzeugter Anhänger der Alternativmedizin wird gerne der Satz kolportiert: Wer heilt, hat Recht. Der Satz ist richtig, weil er tautologisch ist. Trotzdem kann er zur Falle werden. Der glückliche Verlauf eines Einzelfalls taugt grundsätzlich nie zum Beweis der Wirksamkeit einer Behandlungsmethode. Post hoc, danach, bedeutet nicht propter hoc, deswegen. Nur weil zwei Phänomene aufeinander folgen, muss es zwischen beiden noch keinen kausalen Zusammenhang geben. Das gilt selbst bei Erkrankungen wie dem Krebs, die ohne Therapie fast immer zum Tode führen. Oft ist es sogar außerordentlich schwierig nachzuweisen, dass eine bestimmte Heilmethode den Heilungsprozess tatsächlich ursächlich herbeigeführt oder zumindest eingeleitet hat. Die Überprüfung der Wirksamkeit einer Therapie muss dem exakt festgelegten und komplexen Regelwerk wissenschaftlichen Arbeitens folgen. So gesehen gibt es in der Schulmedizin zwei Kategorien von Diagnose- oder Therapieverfahren. Es gibt diejenigen, die schon zum Kanon gehören, weil sie die Prüfungen bestanden haben, und diejenigen, die noch auf dem Prüfstand sind. Nimmt man die Begriffe Schulmedizin und Alternativmedizin ernst, dann teilen sie die Welt in zwei streng voneinander getrennte Reiche. In einem der Reiche gelten die Gesetze des wissenschaftlichen Arbeitens. Eine kategorische Abgrenzung der Alternativmedizin als Medizin eigener Art kann im Grunde nur bedeuten, dass dieses Regelwerk in ihrem Reich nichts gilt oder für bedeutungslos erachtet wird. Denn einzig und allein die Verpflichtung auf dieses Regelwerk ist das, was die Schulmedizin in ihrem Innersten zusammenhält. Wenn die im Erdenmaßstab geltenden Naturgesetze universell gültig sind, und das ist zumindest die derzeit gängige Arbeitshypothese, kann es keine prinzipiellen Unterschiede zwischen Schul- und alternativmedizinischen Verfahren geben. Dann gibt es lediglich wirksame Therapien, unwirksame Therapien und Therapien, über deren Wirksamkeit noch nicht entschieden werden konnte. Daher muss dieser Abschnitt des Buches mit einer Enttäuschung enden. Ich halte das weite Feld der Alternativmedizin nicht für das kaum bekannte und zu selten bereiste Land, in dem verborgene Schätze schlummern. Schätze, die nur gehoben werden müssten, um uns der universellen Heilung aller Krebskrankheiten ein Stück näher zu bringen. Keines der heute propagierten alternativen Verfahren hat je einen halbwegs überzeugenden Hinweis abgeliefert, dass es in der Lage wäre, die eine oder andere Krebsform zurückzudrängen oder gar zu heilen. Damit soll nicht behauptet werden, dass alle diese Verfahren a priori und aus Prinzip unwirksam sein müssen. Nur sollte endlich die unglückliche Vorstellung von zwei grundsätzlich unterschiedlichen Arten von Medizin über Bord geworfen werden. Die Medizin muss neugierig all das beschnuppern, was sich auf dem Markt der alternativen Heilverfahren tummelt. Dafür gibt es inzwischen sogar Lehrstühle. Sie muss überprüfen, was hoffnungsvoll erscheint und übernehmen, was sich als wirkungsvoll erweist. Methoden und Verfahren aber, die geprüft und für unwirksam befunden wurden, sollten getrost auf den großen Müllhaufen der Medizingeschichte geworfen werden.